lese den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, das große Kapitel der Auferstehung im 1. Korintherbrief, das längste Kapitel im Korintherbrief und eben da die Thematik Auferstehung. Einige Verse habe ich für heute ausgewählt, das sind die Verse 35 bis 38 und dann die Verse 42 bis 44, erste Hälfte. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es vom Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will. An jedem Samen seinen eigenen Leib. So auch die Auferstehung der Toten, dann Vers 42 weiter, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es wurde schon gesagt, heute ist Totensonntag. Seltsamerweise der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr geht nicht so wie das Kalenderjahr, um einen Monat verschoben. Viele gehen heute auf den Friedhof, besuchen die Gräber. Sie werden davor stehen und Erinnerungen an gemeinsame Zeiten werden wach, wo man sich noch in die Augen sehen konnte, wo man sich noch miteinander unterhalten konnte, wo man gemeinsam Pläne schmieden konnte. Und all das ist nicht mehr. Es sind Erinnerungen, die manchmal wehtun. Der Tod macht uns betroffen, sogar in der Uni, die jungen Leute, bei denen es vielleicht noch weit weg ist, es macht betroffen. Der Tod bringt sogar bewusste Christen manchmal in eine gewisse Verlegenheit, Hand aufs Herz, wenn wir daran denken, dass der Tag kommt, wo wir den letzten Gedanken hier auf Erden denken werden, das letzte Mal Atem holen werden, das letzte Mal, dass das Herz schlägt und dann schlägt es nicht mehr. Und der Körper verfällt, unwiederbringlich. Wir Christen wissen, dass es weitergeht. Dass mit dem Tod nicht alles aus. Es geht weiter. Wir ahnen aber, dass unser Leben hier total anders ist als dort. Und aus dieser Ahnung heraus hat man schon immer versucht, sich ein Bild zu machen, wie es wohl drüben ist, wie es im Jenseits ist. Selbst Nicht-Christen haben eine Ahnung, es muss doch irgendwie weitergehen. Das kann doch nicht sein, dass eine Persönlichkeit auf einmal aufhört zu existieren. Sekten tun sich darin hervor, dass sie Bilder entwerfen. So und so ist das Jenseits. So hat man sich das vorzustellen. So werden wir miteinander leben, so werden wir wohnen, so wird es aussehen. Die Griechen, die alten Griechen, dachten an eine Art Unterwelt und die Toten fristen dort ein Schattendasein. So Geister, die wie ein Nebel umherziehen. Sie hatten die Vorstellung, man müsste nach dem Tod einen breiten Fluss überqueren, der den Namen das Vergessen trägt, den Vergessensfluss. Und deswegen gab man den Toten bei der Beerdigung, drückte man ihnen ein paar Münzen in die Hand. Fährgeld. Dieses Geld wurde dem Fährmann gegeben und der Fährmann brachte dann die Toten in dieses Reich auf der anderen Seite des Vergessens. Aber solche Vorstellungen zeigen ja eigentlich nur, dass wir eigentlich gar nicht wissen. Nichts wissen, nichts wissen können. Unendliche Weiten liegen zwischen unserer Welt hier und der Welt drüben. Viel mehr als ein breiter Fluss. Christen sagen, die Auferstehung Christi ist der Anfang der neuen Welt. Die Auferstehung Christi. Christus ist wirklich gestorben, ganz echt gestorben. Wirklich, hat den letzten Gedanken gedacht, hat das letzte Mal das Herz geschlagen, Luft geholt und dann ist er gestorben. Die Wirklichkeit, so kann man sagen, hat mindestens zwei Abteilungen, mindestens. Die Wirklichkeit ist wie ein Haus, das wir betreten, und in diesem Haus gibt es mindestens zwei Zimmer. Das eine von diesen Zimmern können wir wahrnehmen. Da sind wir zu Hause, mit unserem Leib, mit unserem Körper, da kennen wir uns aus. Das ist das sichtbare Universum mit den Sternen und unter anderem auch mit der Erde, mit unserer Welt, mit unserer Stadt, unserer Straße, unserer Wohnung, den Menschen, die wir kennen. Und zur anderen Welt, der Welt Gottes, den Engeln, den Toten, haben wir normalerweise gar keinen Zugang, sind auf Spekulation angewiesen. Aber weil Christus auferstanden ist und weil er sich den Jüngern gezeigt hat, ist schon einmal dieses andere Leben hinübergekommen in unsere Abteilung hinein. Da ist wie ein Stein ausgebrochen worden aus der Wand, und für einen kurzen Moment gab es diesen Kontakt. Christus hat uns aber nicht nur das Wissen darüber eröffnet, dass es etwas gibt, Auferstehung, sondern er hat auch den Weg eröffnet. Er hat den Weg eröffnet. Das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ein Fenster, ein kleines Fensterchen da ist, ob da wirklich eine Tür drin ist, zwischen zwei Zimmern. Wer nur auf Erfahrung aber baut, wer aber nur auf Vernunft baut, der muss das völlig unsinnig finden. Der muss sagen, also da muss ich nochmal mit dir drüber reden, das kann ich dir nicht einfach so abkaufen. Aber ist nicht auch der Gedanke, dass es überhaupt so etwas gibt wie ein Universum mit menschlicher Vernunft ganz und gar nicht zu begreifen? Warum gibt es dieses Universum? Warum sind wir so sicher, dass es nur dieses eine Universum gibt? Warum gibt es nicht zwei oder drei oder unendlich viele? Warum eigentlich? Und wie ist es gekommen, dass es dieses Universum gibt? Man weiß so viel, es hat einen Anfang gegeben. Aber wieso? Was hat diesen Anfang motiviert? Und was ist vorher gewesen? Spekulation. Aber wenn es Gott gibt, wenn diese Ursache für dieses Universum nicht irgendein Prinzip ist, sondern wenn es eine Person ist, ein Gott, dann kann es auch eine Auferstehung der Toten geben. Dann kann es auch ein Hindurchschreiten geben in dieses andere Zimmer der Wirklichkeit. Wenn es einen Gott gibt, der mich erschaffen hat, so wie ich bin, fantastisch, mir das Leben geschenkt hat, dann auch ein Gott, der mein Leben erhalten kann, durch den Tod hindurch. Und darum sagt Paulus in diesem ganz, ganz langen Kapitel, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, am Glauben an Gott und an Jesus Christus entscheidet sich auch unser Glaube an die Auferstehung der Toten. Ist Jesus auferstanden? Dann werden wir auch auferstehen. Ist Jesus nicht auferstanden, dann ist unser Glaube umsonst und wir sind immer noch in unseren Sünden getrennt, himmelweit, weit, weit weg von Gott und seiner Welt. Lebt Jesus, dann werden wir auch mit ihm leben. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass einer das hört und wieder so die andere Frage hochkommt, ja, aber wie werden die Toten auferstehen? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist doch unglaublich, wie wird das dann sein? Wie kann man sich das vorstellen? Damals in Korinth, da hat man sich die Frage so gestellt, mit welcher Hülle, mit welchem Leib werden sie ausgestattet sein, dann die Toten? Das ist die größte Barriere damals gewesen, überhaupt zum Glauben zu kommen. Paulus hat einmal eine Predigt gehalten in Athen, in der heutigen Hauptstadt Griechenlands, auf dem zentralen Diskussionsplatz, dem Areopag, und er konnte das Evangelium den Leuten sagen, die gute Nachricht von Jesus Christus, und sie haben geduldig zugehört. Sie waren voll bei der Sache, bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich als er anfing, von der Auferstehung der Toten zu sprechen. Da schüttelten sie die Köpfe, lachten und gingen auseinander. Das war der Punkt, wo die sich ausgeklinkt haben, was sie ganz und gar nicht nachvollziehen konnten. Wir hoffen auf ein Wiedersehen mit den Verstorbenen. Aber wie soll man sich das nur vorstellen? Ist sowas überhaupt denken möglich? Mit welchem Leib werden die Toten auferstehen? Paulus versucht einmal so eine ganz, was kann man sagen, menschliche Antwort, eine Antwort auf die Frage nach dem Wie der Auferstehung zu geben. Denn an diesem Wie hängt ja so viel. Ich gucke mir die Antwort an. Wir gucken sie uns an. Vielleicht können wir noch einmal die erste Textfolie sehen. Nochmal, ja, dankeschön. In 36 kommt ja die Antwort, Vers 36. Was sagt er da? Erster Teil der Antwort, du nah. Du nah. Was ist ein Narr? Will er die Leute einschüchtern? Will er sie gegen sich aufbringen? Nein, da steckt etwas drin in diesem Wort, du Narr. Was ist ein Narr? Wir würden vielleicht sagen, ja, ein Narr ist einer, der einen Intelligenzquotienten von unter, sagen wir mal, 80 hat. Das ist ein Narr. So unser Sprachgebrauch, also wenn wir dieses Wort überhaupt gebrauchen. Aber in der Sprache der Bibel bedeutet Narr etwas ganz anderes. Ein Narr ist jemand, der mit Gott nicht rechnet. Der Psalmist sagt, ich glaube Psalm 14 ist es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Und was bekommt der reiche Kornbauer zu hören, als er geschafft und gesammelt und gemacht hat und plötzlich stirbt und vor Gott steht? Was sagt Gott ihm? Du Narr. Er hat nur mit seinem Korn gerechnet und seinen tollen Bauten, aber hat nicht mit der Wirklichkeit Gottes und mit der Tatsache seines Sterbens gerechnet. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Paulus will deutlich machen, wer so fragt, wie soll das möglich sein? Gibt's doch gar nicht. Der ist ein Narr, das heißt, er unterschätzt Gottes Möglichkeiten, er rechnet nicht mit der Wirklichkeit Gottes. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist ein Bild. Wenn wir im Wald spazieren gehen oder auch im Sommer so an einem Feld vorbeikommen, dann müssten wir uns einfach mal umschauen. Vielleicht im Frühling noch besser. Denn wir sind umgeben von Auferstehung. In so einem Feld, speziell einem Kornfeld. Wie geht es denn zu, dass unsere Äcker und Gärten Blüten und Früchte hervorbringen? Nimm ein Samenkorn in die Hand, vielleicht ein Weizenkorn oder irgendetwas anderes. Roggen tut's auch. Was ist das schon? Nichts, unscheinbar. Klein, lebt auch anscheinend nicht. Haltet das ans Ohr, ihr werdet nichts hören. Kein Laut. Und gerade dieses kleine Korn ist eine Analogie für das, was bei der Auferstehung der Toten passiert. Das Korn wird vom Bauern genommen und wird in die Erde getan, in eine Umgebung, die Gift ist für dieses Korn. Es ist nicht trocken, es ist nass und es sind lauter kleine Lebewesen da drin. Das Korn muss unweigerlich vermodern und sterben. Und wenn wir die Sache nicht ein bisschen näher kennen würden, würden wir sagen, jetzt ist es aus mit dem Korn. Vorbei, es löst sich halt auf und wird dann von anderen Lebewesen aufgenommen und fertig. Aber einige Zeit später wächst aus dem gestorbenen Körnchen ein Halm und dann eine Ähre. Ein neuer Körper, der völlig anders ist, als der Körper des Korns. Auferstehung im Alltag. Wir sind in der Natur auf Schritt und Tritt mit Auferstehung konfrontiert. Wir können selbst in unserem Zimmer, in dem wir zu Hause sind, wo alles so kausal ist, wo man immer sagen kann, ja, wo eine Wirkung ist, muss auch eine Ursache sein, da gibt es das. Da gibt es das schon. Und das Vergehen dieses Weizenkornes, dass es stirbt, das ist auch ganz notwendig. Anders kann kein neuer Pflanzenkörper entstehen. Ernte einfährt, es sei denn, er macht sich auf den Weg im Frühjahr und sät lauter kleine Körner aus, die dann sterben. Ein völlig diesseitiger Vorgang. Genauso ist das Sterben die Voraussetzung für die Auferstehung. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Paulus erinnert damit an die Schöpferkraft Gottes. Ein Narr ist, wer nicht mit der Realität Gottes, mit seiner Schöpfermacht rechnet. Die Natur ist ein Hinweis auf seine Schöpfermacht. Die Natur verfügt über einen unermesslichen Schatz an Formen und Arten. Ganz unterschiedliche Körper, ganz unterschiedliche Formen von Leben gibt es. Sie zeigt eine Vielfalt, die den Beobachter immer wieder eigentlich ins Staunen versetzen müsste. Wir haben ja die Verwandlung der Formen und Arten in der Natur tagtäglich vor Augen, auch bei den Insekten, die sich verändern, die unterschiedliche Phasen im Werden mitmachen. Wie soll aus so einer hässlichen, fetten Raupe ein Schmetterling geben? Normalerweise undenkbar, wenn wir es nicht ständig sehen würden mit eigenen Augen. Eigentlich müssten wir aus dem Staunen gar nicht herauskommen. Ich wundere mich manchmal, dass ich nicht mehr staune über die Schöpfung. Wir kennen die Gesetze der Natur. Wir können Gene verändern. Wir können sogar Leben klonen, duplizieren. Das hat man schon mit Schafen gemacht. Vielleicht ist Gott ja auch irgendwann mal so weit, wer weiß. Aber wir stehen immer wieder vor dem letzten Geheimnis, vor dem Wunder der Schöpfermacht Gottes. Hier ist einer am Werk, dem nicht zu groß ist, dem nicht zu schwer ist, dem nicht zu kompliziert ist. Selbst wenn wir das hinkriegen würden, irgendwie mit chemischen Prozessen das Erbgut zu kopieren, da fehlt da immer noch die Seele. Es gibt ja eineiige Zwillinge, die haben absolut identisches Erbgut. Also müssten sie auch absolut identisch sein, von ihrer Persönlichkeit her. Wir kennen eineiige Zwillinge unter uns. Aber wenn man sie ein bisschen näher kennenlernt, dann merkt man, es sind vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten. Gott schafft aus sterbenden Körnern neue, unverbrauchte Ähren und er führt durch das Sterben hindurch zu einem neuen Leben. Wie sollte dieser Schöpfer keine Toten mit neuen Körpern ausstatten können, frage ich mich. Warum sollte er es nicht können? Auferstehung der Toten hat schon längst begonnen. Es gibt eine Person, der ist ausgesät worden in den Acker der Welt und Gott hat ihn auferweckt, Jesus Christus. Sein neuer Körper war anders als der alte Körper, den er hatte. Seine Freunde hatten sichtbar, wenn man die Berichte liest von der Erscheinung des Auferstandenen, seine Freunde hatten immer wieder Mühe, ihn zu erkennen. Er konnte erscheinen und wieder verschwinden. Er konnte durch Wände gehen und er konnte in die Welt Gottes zurückkehren. Seine Auferstehung ist der Garant dafür, dass Sterben und Begrabenwerden nicht das Letzte ist. Es wird etwas geben, einen Körper. Beerdigung, überhaupt Beerdigung, ist im Grunde genommen wie ein Sehen. Der Friedhof ist in der Brüdergemeinde der Gottesacker. Ich habe das immer für einen schmalzigen Ausdruck gehalten. Aber wenn wir darüber richtig nachdenken, dann ist das sachlich richtig so auch gesagt. Es ist der Gottesacker. Da werden Körner eingesät und wir haben Gräbereien mit Kreuzen, das sind wie Furchen in einem Acker. Und es wird der Tag kommen, wo Auferstehung ist, wo etwas Neues heranwächst, wo die Menschen, die dort begraben sind, mit einem neuen Körper auferstehen werden. Jesus geht noch ein bisschen gezielter der Frage nach dem Wie der Auferstehung nach. Das Wie der Auferstehung. Er nimmt also die Frage wirklich sehr, sehr ernst und lässt es nicht dabei, so lapidarisch zu sagen, ja, Gott ist nicht so möglich. Und er belässt es nicht dabei zu sagen, schaut euch doch um in der Natur, es gibt Analogien für die Auferstehung. Lebewesen, die einen ganz anderen Körper bekommen. Er nimmt sie wirklich ernst. Und er sagt auch nicht, ach, das Wie, das lasst mal Gottes Sorge sein, sondern er gibt eine Antwort. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Das sind Worte, die bei jeder Beerdigung gesagt werden. Gehören zur festen Liturgie einer Beerdigung dazu, mit gutem Grund. Denn diese Sätze sagen aus, erstens, wir werden mit einem richtigen Körper auferstehen. Wir werden nicht so dahinwabernde Seelen sein, wie so ein Nebel. Wir werden mit einem richtigen Körper auferstehen. Und zweitens, wir werden aber nicht mit dem Körper auferstehen, den wir hier tragen. Das ist anders als beim Vergehen und Keimen des Samenkorns. Beim Samenkorn ist doch ein Übergang da. Es ist eine Kontinuität da, vom Stoff her, von der Materie her. Bei der Auferstehung wird es nicht so sein. Zwischen dem irdischen und dem neuen Leib besteht kein stofflicher Zusammenhang. Das wäre auch nicht gut, wenn das so wäre, weil dann hätten viele eine Niete gezogen, die gestorben sind. Denken wir etwa an die Toten von Hiroshima, die nahe am Epizentrum gestorben sind. Die Atombombe ist explodiert und zurück blieb nur ein Schatten an einer Mauer. Also wenn es einen stofflichen Zusammenhang geben muss zwischen alten Leib und Auferstehungsleib, dann hätten die Pech gehabt. Denken wir an die Menschen, die im Meer ertrunken sind und die aufgefressen worden sind von wilden Tieren. Und die wilden Tiere sind wieder von anderen Tieren aufgefressen worden. Keine Kontinuität wäre da. Nein, es braucht es auch gar nicht. Die Welt der Auferstehung ist nicht einfach eine Verlängerung unserer irdischen Welt. Es ist eine neue Schöpfung Gottes. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Durch Sterben und Verwesen, Abbau, geht es zu einem neuen, mit Körper ausgestattetem Leben. Unser jetziger Körper, das wissen wir alle, besteht in Niedrigkeit und Armseligkeit. Wie eine kleine Kerze, die jeder Windstoß jederzeit auslöschen kann, sterblich, schwach, wie schnell bekommen wir doch einen Schnupfen, muss nur ein paar Grad kälter werden, ein etwas schärferer Wind blasen, sind kleine Mikroben und die kriegen es hin, dass es uns wirklich schlecht geht. Unser Körper ist nicht uneingeschränkt so, dass wir unbedingt stolz auf ihn sein können, oder? Aber er wird auferstehen in Herrlichkeit. Und in Kraft? Vielleicht so, wie es in dem Lied ausgedrückt ist. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. So stelle ich mir das vor. Der neue Leib ist vor allem anders und er versagt unsere Vorstellungskraft. Nur eins können wir sagen, der neue Leib wird kein Abklatsch, keine bloße Verlängerung sein, keine Wiederholung, kein Schattenbild des alten Lebens. Anders. Und noch etwas entscheidend Wichtiges können wir auf alle Fälle sagen. Wir werden auch im neuen Körper die sein, die wir in diesem Leib waren. Wir werden unsere Persönlichkeit nicht verlieren. Unsere Persönlichkeit wird bleiben. Wir sind dieselben Personen. Anders als beispielsweise im Buddhismus. Da gibt es zwar diesen Kreislauf der Wiedergeburt, aber die Identität geht beim Übergang von einem Wesen zum anderen Wesen verloren, im Buddhismus. Also soll sich keiner dem Buddhismus anschließen und sich darüber freuen, dass er wiedergeboren wird. Edge, deine Persönlichkeit wird verloren gehen. Gott wird mich aus dem Tod bei meinem Namen rufen. Und da wird einer hier sagen, wenn er meinen Namen ruft. Ich, dieser bestimmte Mensch, ich soll mal vor Gott stehen. Gott wird mich fragen, ob ich zu meinen Lebzeiten nach seinem Wort gelebt habe, nach seinem Willen gehandelt habe, ob ich Hungrigen zu essen gegeben habe, dass ich Durstigen Wasser gegeben habe, Kranke besucht, Arme aufgenommen, mich für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt habe. Wir werden als Individuen Rede und Antwort stehen, auch für die Dinge, für die es in dieser Welt kein gerechtes Gericht gegeben hat. Wir werden auferstehen in einem neuen Körper, von Gott geschaffen. Und der Körper, der wird ihm dann völlig gehören. Das freut mich am meisten. Ich erlebe meinen Körper so, dass da ein Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. Der neue Körper wird anders sein. Da wird dieser Kampf ausgekämpft sein. Dieser neue Leib gehört komplett ihm und dient ihm für immer. Es ist keine Arena von Gut und Böse. Und dieser neue Leib, das ist das Ziel der Auferstehung. Ich komme jetzt zum Schluss und ich habe da so einige Sätze von jemand gefunden, die fand ich doch sehr interessant und sehr zum Nachdenken anregend. Er schreibt: Ich musste über den Tod nachdenken. Wir hassen den Tod. Wir fürchten den Tod. Wir würden alles tun, jeden Preis zahlen, nur um ihn ein paar Stunden hinauszuzögern. Aber angenommen, man könnte nicht sterben. Wissen Sie, was das bedeuten würde? Der Blinde würde blind bleiben. Der Gelähmte würde nie gehen können. Das zurückgebliebene Kind würde nie einen normalen Geist haben. Die Ungerechtigkeiten dieser Welt würden immer weiter herrschen. Was krumm ist, würde nie begradigt werden. Der Letzte würde der Letzte bleiben. Der Erste würde der Erste bleiben. Der Geringste würde der Geringste bleiben. Die Sterbenskranken würden krank bleiben, aber nie sterben. Und verwundete Herzen würden immer weiter schmerzen und nie Heilung finden. Angenommen, wir könnten nicht sterben. Wäre das nicht furchtbar? Innen drin sehnt sich jeder nach einem Leben, das nicht nach Jahren und Status bewertet wird. Wir sehnen uns doch danach, einen neuen Zugang zum Leben zu haben, es noch einmal zu leben, aber dann ganz anders, mit einem anderen Vorzeichen. Aber wäre das nicht wunderbar, zu sterben und dann nicht tot zu sein? Es ist keine vage Hoffnung. Das ist die unerschütterliche Verheißung Gottes. Jemand, in dem der auferstandene Jesus lebt, wird höchstens physisch sterben. Die eigentliche Persönlichkeit wird überleben, ohne auch nur einen Moment des ewigen Todes zu erfahren. Die Auferstehung Jesu ändert alles. Die Auferstehung Jesu verändert jetzt schon das Leben. Es verändert unsere Bereitschaft zu vergeben. Es ändert die Bereitschaft, sich zu eigener Schuld zu bekennen. Es macht aus uns, kann aus uns kühne Menschen machen, die nicht zerbrechen unter Krebs, Herzinfarkt, einer OP am offenen Herzen oder irgendetwas, was man nennen könnte. Ein Schluss, ein Jesuswort, das auch schon gesagt worden ist, war Zufall, nicht abgesprochen. Ich sage es nochmal doppelt. Es ist eine Bibelstelle, die wir uns sehr, sehr gut merken können. Es ist Johannes 11, Vers 25. Wir haben heute den 25.11. Von daher wird jeder von uns das sich merken können. Muss es gerade finden hier. Johannes 11, Vers 25. Abgespeichert. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du an den auferstandenen Jesus Christus? Ich höre einige Ja's. Stellt euch die Frage. Amen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und weise noch einmal auf den Kirchencafé hin. Es wohnt nämlich in der Schule und wir wohnen in Christus. Deswegen haben wir einen kurzen Anmarschweg zu dieser Nahrung für die Seele.
schon mal gedankt, dass Jesus die Quelle des Lebens dir so nahe ist? Wir dürfen uns jederzeit Jesu Christi rühmen. Wir dürfen uns über das freuen, was er uns getan hat. Wir dürfen das rühmen, was er getan hat für uns. Und das ist die Auflösung eigentlich. Warum rühmen wir Gott? Die zweitbeste Antwort. Die zweitbeste. Die erste ist, er ist es wert. Und die zweitbeste ist, es ist uns Nahrung. Ich bin mal gestolpert über einen Satz im Alten Testament, bei Nehemia steht das. Da war eine ganz schreckliche Situation. Das Volk hatte das Gesetz Gottes komplett vergessen. Dann gab es eine Reformation und das ganze Volk hat sich versammelt und das ganze Gesetz wurde vorgelesen. Und anstatt dass sich die Leute gefreut haben oder ergriffen irgendwie waren, waren die total traurig. Im Gesetz haben die überhaupt erstmal erkannt, wie gottlos sie waren. Wie gottlos. Sie fielen so in sich zusammen, sie merkten, sie hatten auf einmal gar nichts, wessen sie sich rühmen konnten. Und da erhielt der Leiter des Volkes den Auftrag, dem Volk Folgendes zu sagen: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Schaut nicht auf eure tolle Frömmigkeit, schaut auf den Herrn. Rühmt ihn. Wir dürfen uns jederzeit Jesu Christi rühmen. Wir dürfen uns über das freuen, was er für uns getan hat, was er für uns am Kreuz getan hat, um es mal ganz genau zu sagen. Die Botschaft vom Kreuz und auch von der Auferstehung ist nicht nur was für Menschen, die so am Anfang stehen und zum Glauben kommen sollen. Sie ist was für uns. Sie ist die Botschaft auch für eine total zerstrittene Gemeinde. Sie ist etwas für solche, die sich ihrer Kraft und ihrer Gaben oder vielleicht auch ihrer Demut rühmen. Sie ist etwas für die Kraftlosen. Jesus ist die beste Nahrung für die Seele. Und jetzt komme ich nochmal wieder auf den Text zu sprechen, auf Vers 30. Gott hat ihn für uns gemacht. Steht in der Luther-Übersetzung. Gott hat Jesus für uns gemacht. Erstens zur Weisheit. Zweitens zur Gerechtigkeit. Und drittens zur Heiligung. Und viertens zur Erlösung. Warum soll ich mich noch für irgendetwas rühmen, was ich kann oder was ich habe oder was ich bin? Ich besitze nicht einen einzigen Faden, der nicht aus Gottes Hand kommt. Nichts von dem, was ich hier anhabe. Wäre nicht letztlich von Gott geschenkt? Ich kann nicht einen einzigen Gedanken sagen oder auch nur denken, wenn Gott mir nicht die Fähigkeit dazu gegeben hat. Es ist ganz allein Gottes Entscheidung, dass ich zu dieser Zeit an diesem Ort, in diese Familie hineingeboren bin. Es hätte auch ganz anders kommen können. Johannes der Täufer bringt es auf den Punkt. Er sagt, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Nichts. Nichts von dem, wessen sich Menschen rühmen, käme nicht von Gott. Deswegen gebührt ihm allein alle Ehre. Schön, wenn mir etwas gegeben ist, aber es ist völlig unsinnig, dass ich meine Seele damit füttere. Es ist kalorienloses Brot, dessen einzige Wirkung ist, dass es unersättlich macht und dass es aufbläht. Gott hält etwas für uns bereit an diesem Morgen. Gutes, Nahrhaftes für die Seele. Mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus möchte er uns alles schenken, was die Seele braucht. Ich möchte diesen einen Vers 30 nochmal so nachspüren. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Er gibt den Unverständigen Einsicht. Durch sein Blut können wir ganz gerechtfertigt vor Gott, dem Vater, stehen. Wir brauchen uns wegen nichts zu schämen. Er verändert uns Stück für Stück, wenn wir uns dieser Nahrung nicht verweigern. Und zum guter Letzt, die Sünde und der Teufel und der Tod haben kein Anrecht mehr an mir. Er ist mein Erlöser. Deswegen, letzter Satz, wer sich mit etwas rühmen will, der soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Amen.